gebe mir da noch ein bisschen Lauf mit, ich gebe mir heute eine lange Leine. Ich habe jetzt gerade entschieden. So, Pony M, heute kannst du mal an die lange Leine.
Was wir bei den Beziehungen ja ein wenig besprochen haben, ist das mit der Macht.
Macht.
Wer bestimmt?
Ihr gehört am Mic 1 den Kummerbär.
Am Mic 3 die Annette.
Und am Mic... Hä? Bin ich das 2? Nein.
Du hast das 1 genommen und ich habe das 3 genommen. Ich habe mich ermächtigt, das 3 zu nehmen.
Das sind Machtspiele. Ladies, macht.
Macht mich nicht fertig. Ich weiß nicht einmal mehr, wer ich bin. Ihr könnt so viel Macht ausüben, dass ich sprachlos bin.
Das ist das heutige Thema. Wir reden von Macht.
Heute im Ponyhof.
Gibt es Leute, die machtgierig sind?
Gibt es das? Wir sind umzingelt von Machtgier.
Als Vorsatz, so als Mensch, dass du sagst, ich will nichts anderes als Macht.
Kennt ihr jemanden, der das sagt? Unter vier Augen.
Mal jemand, der sagt, ich bin so gerne Chef. Ich bin so gerne Chef. Und dann muss ich immer lachen, weil das ist ganz ein gemütiger Mensch und man kann alles aushandeln. Aber in gewissen Situationen muss er ein Chef sein.
Aber in einem guten Sinn?
Also ein bisschen langweilig, plagt einem dann mit Charts und Sitzungen sind nicht so toll. Aber wenn ich ihn dann anschaue und er strahlt, denke ich, ja, er ist sogar ein Chef.
Und ich kenne den auch und er ist wirklich Chef. Er ist gern Chef und er böselt auch brutal rum. Er hat in einem, der für ihn arbeitet, hat er gesagt, ja, wir haben ein super Jahr, wir haben mehr Einkünfte gemacht, bla bla bla. Und dann hat der andere gesagt, das ist so gut zu hören, dann tue ich meinen Stundenlohn ein bisschen auf. Und dann hat der Boss gesagt, du, dir habe ich das letzte Mal erzählt, dass es uns gut geht. Der Stundenansatz bleibt, wo er ist. So, Macht.
Als ich Teenager war, war Macht Pfui. Man durfte nicht sagen, dass man etwas will oder etwas durchsetzen will. Man musste alles balavern und aushandeln. Und erst wenn es alle gut gefunden haben, durfte man es auch gut finden.
Du hast quasi nicht über die anderen bestimmen. Man hat sehr darauf geschaut, dass man immer alles miteinander macht.
Ja, das war das Ideal.
Das Wort Macht enthält ja das Machen. Man macht das. Und Leute, die Macht haben, ich frage mich einfach, gibt es Leute, die das wirklich wollen? Oder rutscht man drin rein, dass du Kraft deines Amtes, sage ich jetzt mal, Macht hast?
Gut ist zu unterscheiden zwischen Macht, wo jemand hat, weil er mächtig ist als Person. Das kann körperliche Macht sein. Jemand, der stark und fit und zweig ist, hat eine physische Macht oder eine emotionale Macht. Es gibt ja so Leute, die einem können, dermassen, es packt einem, man sagt einem vielleicht Charisma, Ausstrahlung und so. Das ist auch eine Macht. Es gibt noch verschiedene, mentale Macht kann man haben, wenn man super gescheit ist und so weiter. Und die andere Seite ist dann eine Macht, die man ausübt über andere. Und dort wird es ja gerade sofort auch ein bisschen schwierig.
Und dort ist auch das Vergnügen drin, gell? Wenn du sagst, die körperliche Macht, sehe ich gerade jetzt halt Buben, sorry Mädchen, sehe ich Buben auf dem Pausenplatz spielen und miteinander rangeln. Und wenn dann jemand so einen Griff kommt, sieht man das strahlendes Vergnügen, wenn der seine Kumpels auf den Rücken legt.
Und auch bei unseren Hunden sehen wir es ja. Die müssen ja auch immer schauen, wer ist der Chef oder die Chefin. Das finde ich normal. Natur.
Ja, weil die Schwingenfest haben ja wieder Aufschwung. Das Bang auf den Rücken liegen hat offenbar eine grosse Faszination.
Ja, Macht in einem Regelwerk, Macht in einem Wettkampf, das ist ja überaus attraktiv.
Das wird auch bejubelt. Das erwartet man, dass jemand gewinnt oder stärker ist oder schneller ist.
Und erst auf der Strasse, wenn man so sagt, dort wird es kritisch, weil dort sind eigentlich die Regeln nicht. Und wenn dort jemand Macht ausübt, Beispiel wieder mit dem Hund. Wenn mir natürlich einer entgegenkommt, das haben wir erlebt, in Schwammendingen zum Beispiel, aber es gibt sicher an vielen Orten in der Schweiz, wir kommen mit unserem Hund und zwei andere kommen mit einem
grösseren Hund
und
einem Listenhund,
lachen zueinander und sagen, wir müssten uns nur einen Wink geben und der würde er verreissen. Und die meinen das. Die brauchen ihren Hund, um ihre eigene nicht so super Macht ein bisschen aufzupolstern.
Das mit dieser Macht auf der Strasse, da erlebst du ja immer wieder, dass einander nicht führen lassen, dass einander ausbremsen. Und letztens habe ich im Fall wirklich auch so einen schwierigen Mensch vor mir gehabt. Und zwar ist er so langsam gefahren, wirklich. Er ist keine 30 gefahren auf einer Strasse, die 50 ist. Dann habe ich gedacht, okay, ich probiere ihn überholen, ist aber nicht gegangen, weil immer wieder andere Autos entgegengekommen sind. Dann hat sie so eine auszogene Linie gehabt, habe ich auch nicht können. Und gedacht, ja, okay, der geht ja gleich weg. Und dann habe ich selber schon auch gemerkt, ich bin dann ein bisschen näher aufgefahren, weil ich dachte, ich merke das ja, dass hinten noch jemand ist. Hat er nicht. Dann ist das nächste Lichtsignal gekommen. Und ich dachte, okay, jetzt bin ich los. Und prompt geht er dann im letzten Moment gleich noch rechts, wo ich anhaben müssen. Und dann habe ich ihn wollen überholen, hey, und dann gibt er Gas. Und dann, okay, dann bin ich wieder hin und her, habe ich gedacht, okay, hey, dann bremst er wieder, weißt, bremst voll ab und bremst mich aus. So doof. Und er hat jetzt echt einfach wollen, mich ärgern und mich ausbremsen. Das ist jetzt nicht, dass er nicht geschaut hätte oder dass er am Handy war. Hey, so blöd. Er lacht und hätte ein Auto gehabt, weißt, wo so ein Filter hat, dass ihn kannst einsaugen und hinten wieder rausspeuzen. Ich hätte voll den Filter hätte im Fall abgelassen. Du merkst dann, der regt mich so auf, aber ich will mich ja nicht provozieren lassen.
Ja.
Das Auto ist ja dann eine Waffe, finde ich. Es ist ungefährlich, weil du gefährdest ja mit so einem Manöver auch noch andere. Das
sind potenzielle Mörder, finde ich, die pädagogischen Fahrer.
Ja, das finde ich auch. Also auf der Autobahn, die rausgehen und bei 180, weißt du, in Deutschland, dann gehen sie voll auf die Bremse. Mhm. Das sind wirklich potenzielle Mörder, ja.
Und das ist ein super Beispiel, das zeigt, wie Macht oder eben in dem Fall Gewalt kann eskalieren, wie man sagt. Das geht dann schnell vom Sie zum Du, zur Drohung, zur Beschimpfung, zur Gewalt.
Und das Blöde ist eben in dem Kick, den er ja hat, wenn er dich so treizt, gehen die Details verloren. Er überschätzt sich dann und das Auto. Er kann nicht mehr wirklich ausgewogen reagieren.
Meinst du, dem gibt er wirklich einen Kick?
Mhm.
Ja, sonst würde es nicht machen.
Ja, sonst würde es nicht machen.
Entweder ein Rechthaberischen, die tun jetzt erziehen, oder ein Kick von «Ich bin Fall besser als die» oder «Deren zeig ist» oder ja, grosser Kick.
Ich finde das so grusig.
Ja.
Was ich immer erlebt habe bis und mit heute, es ist sehr zwiespältig mit der Macht. Politiker und öffentliche Leute sagen, nein, Macht. Nein, ich als Bundesrat habe ich doch keine Macht. Ich bin doch gewählt. Es wird so abgespielt, dass man Macht hat. Oder die vierte Macht im Staat, die Medien. Sobald jemand darauf angesprochen wird, dämpfen sie es abdämpfen von, nein. Mir da hat niemand Macht. Und dabei ist das Gegenteil wahr.
Medien, wenn die so einen richtigen Shitstorm auslösen oder jemanden anklagen für etwas, was er gar nicht gemacht hat, da kannst du einen Menschen recht fertig machen und ihm vieles verbauen.
Und dann wird es eben nicht mehr los. Wenn ich einmal mit etwas verbunden bin in der Öffentlichkeit, dann bleibt das zusammen. Und auch wenn ich glaubhaft sagen kann, es hat mit mir nichts zu tun, muss ich ja doch immer irgendwie Stellung nehmen dazu.
Es wird ja auch nie mehr gelöscht, gell? Wenn etwas einmal so verbreitet worden ist in den Medien, abgedruckt worden ist, ab dann ist es wie in deine DNA eingedruckt.
Und jeder Manager, der etwas auf sich hat und CEO will werden, der hat doch den kleinen Machiavelli im Sack oder einmal schon mal gründlich studiert oder die chinesische Strategien, die auch aus dem Krieg kommen und wo alles darauf abzielt, wie mache ich meine Gegner platt.
Und siehst du, der Einsatz von Fremdwörtern ist auch so etwas. Ich erlebe in der Schule, wie die Fremdwörter gebraucht werden, um Leute blöd hinzustellen. Das ist auch eine Form von Macht. Und man sagt dann schon, ja, die müssen das lernen, aber wenn man dann genau schaut, bringt man eben nicht bei, wie man die Wörter braucht, sondern man braucht Wörter, um zu zeigen, siehst du, kannst das halt nicht.
Ich kann mir schlecht vorstellen, wie Leute das mit Kalkül einsetzen. Offenbar ist es so.
Ja, ich kenne aus vielen Geschäftsleitungen, dass man unter vier Augen ganz klar sagt, die Macht ist ja dort hauptsächlich in der Information. Wer hat wie viel und welche Informationen. Und das wird extrem gezielt und punktgenau verteilt.
Und es zeigt eben auch, wie verlierend das ist. Ich habe auch mal ein Team geführt in einer Co-Leitung und es hat etwas verführerisches, wo wir haben das Projekt, wir möchten das, wir haben die Möglichkeiten, das umzusetzen innerhalb und dann wieder zu realisieren von, aha, ich kann das ja gar nicht alleine, ich brauche mein Team dafür. Wir wollten dort eine Fleckverbesserung einführen, wo das ganze Team mittragen musste. Und ich musste realisieren in einer Teamsitzung, wenn ich die Macht nicht teile, erreiche ich gar nichts. Und wir haben dann das Projekt verschoben und dann ein halbes Jahr später erfolgreich eingeführt. Und das war gescheit. Darum, wenn ich dort dann... Dort war noch eine Oberschwester. Wenn wir eine Oberschwester hätten, die sehr auf schwarz-weiß Führung gesetzt hätte, hätten wir das Projekt durchgezwängt und verloren. Wir haben einige auch gesagt, die müssten selber schauen, wie sie das einrichten. Und in der Teamsitzung hat sich herausgestellt, das geht nicht. Wir müssen auf so viel verzichten, Ferien verschieben, Überzeit machen, das liegt nicht drin. Dann machen wir es zusammen im Herbst.
Wie zwiespältig das ist mit der Macht, sieht man. Auch wieder ein Beispiel von den Medien, wo in einer Geschäftsleitung, wenn ein Projekt geplant oder entschieden wird, wo man einerseits sagt, es darf nichts raus, wir behalten sozusagen die Informationsmacht bei uns, gar nichts an die Presse. Und wenn es dann über gleich passiert, ist schon fast Whistleblower-mässig. Umgekehrt will man natürlich auch die Vergrößerung der Macht, die man mit den Medien haben kann, nutzen. Und jeder will eigentlich den anderen benutzen. Mhm. Das ist der Normalfall.
Und ich weiss noch, ein Prof hat mal völlig von Stier gesagt, die Blickredaktion hat abgestimmt, ob sie für oder gegen das Projekt sind, das sie dort lanciert haben. Es war ein Umweltschutzprojekt im Zusammenhang mit Autofahren. Und der Blick war dagegen und dann haben sie das Projekt abgemacht und sie ist tatsächlich nicht ab den Boden gekommen. Und er war so frustriert, er konnte nicht verstehen, dass Macht über Inhalt bestimmt.
Ich finde, wir sind in einem sehr heiklen Thema.
Mhm. Mhm. Auf der einen Seite hast du immer wieder die Sachen, wo Leute Macht ausüben oder sich plötzlich bewusst werden, wir haben eine grosse Macht oder wir sind eine Macht, alle miteinander. Aber du hast auch immer wieder Sachen, wo du so machtlos bist. Mhm. So jetzt gerade so im Bezug auf Gesundheit zum Beispiel, es kommt, überkommt dich irgendetwas und du bist einfach machtlos. Du kannst nur das aussitzen und aushalten.
Wir waren mal in Kanada an einer Konferenz, wo First Nation People waren. Und die einen haben die Legende der Zwillinge. In der Götterwelt gibt es Zwilling, der Dunkel und der Hell, und die heben sich immer im Gleichgewicht. Der Dunkel lanciert etwas, das schwierig ist für uns Menschen, wo er lacht und sich amüsiert. Und der Weiss, der Hell, Zwilling, schickt dann etwas anderes, wo den Menschen hilft, mit dem umzugehen. Und es braucht eben beide, sagen sie. Ich habe immer das Gefühl, wir können doch den Dunkel weglassen, aber das geht nicht.
Und wie meinst du jetzt in Bezug auf Macht?
Wegen der dunklen Seite der Macht. Wir können die schleudern wegen der Ohnmacht. Genau, wegen der Ohnmacht. Der Dunkel schickt die Ohnmacht, der Hell schickt dann eine Möglichkeit, sich in dieser Ohnmacht wieder zurechtzufinden, sich wieder zu ermächtigen.
In der Numerologie ist ja das 8. steht für die Macht. Ich finde das noch spannend. Das 8. ist eigentlich die Zahl, wo ganz viel Kreativität drin ist. Viele ganz kreative Leute haben irgendwo in ihren Zahlen, wenn man das mal anschaut, ein 8. oder in der Quersumme oder irgendwo kommt das dann führen. Das gibt es wirklich oft. Wenn du aber die Gegenseite, sagen wir mal, die positive Seite ist die Kreativität, aber es hat natürlich eben auch das Macht in diesem 8. rein. Und ich hatte eine gute Lehrerin, die hat uns die Zahlen total verbildlicht und sie hat gesagt, das 8, wenn er das ablegt, also das nicht steht, wie wir es normalerweise malen, sondern wenn wir es ablegen, dann ist das ein Unendlichkeitszeichen, die Lemniskate.
Und die liegende Acht, ja.
Genau, und sie sagt, wenn du dem nachgehst, wenn du dem Strich nachgehst, dann siehst du eigentlich, was das macht. Das sind so Wellenbewegungen. Es geht runter und es geht rauf und es geht runter. Und wenn du in so einem Machtgame drin bist und du merkst, wow, da sind Mächte um mich herum, dann wirbelt es dich förmlich um, also wie eine Achterbahn.
Du loopst.
Es nimmt dich rauf und runter und du merkst das. Und dann sagt sie, wenn ihr das merkt, im 8. hat es auch 2-0. Dann trennt das in der Mitte aufeinander und steht bewusst in einen Kreis rein. Ich finde das so ein so schönes Bild, dass du merkst, hey, Scheiße, ich will da nicht mitmachen, es wirbelt mich da so um. Nein, stopp, ich kann das durchtrennen und ich habe mich bewusst entschieden, dort rauszugehen.
Und auch für die, die mächtig sind, ist das ein schönes Bild.
Eigentlich sind es 2-0. Wenn du mal so einen Machtbolzen vor dir hast, dann kannst du das eben auch sagen, um dem halt Gewicht rauszunehmen, um zu sagen, eigentlich bist du 2-0.
Da kann man auch gerade wieder den Hell- und den Dunkel-Zwilling ins Spiel bringen. In einer Spielbank beim Roulette 2-0. Das sind im Roulette die grünen Fältchen. Und was bedeutet das, wenn die Kugel dort reingeht? Bank gewinnt. Du kannst sagen, du bist ein Doppel-Null. Du sagst damit aber auch, du kassierst ab.
Hast du also gleich gemacht?
Ja, es ist nie nur schwarz-weiß. Es ist Opfer-Täter, wo man kann und sollte juristisch, moralisch auseinanderhalten. Das ist unsere Pflicht, unsere Verantwortung. Und im Wissen, dass es nie kannst trennen, abeinander schneiden. Und dann bleibt es so. Und dann womöglich noch den einen Teil rausrühren. Das funktioniert nie.
Was aber funktioniert, ist die Ermächtigung.
Mm.
Das habe ich im Studium erlebt. In den Prüfungen, die einen Professoren haben die Prüfungen genutzt, um einen zu ermächtigen. Und die anderen haben es gebraucht, um einen zu erniedrigen.
Ho.
Ja.
Du kannst natürlich jemanden fördern, bis er selbst ermächtigt ist, dass er dort oben ist und dass er es kann. Und das kannst du ein bisschen geschickt anleiten. Oder du kannst sagen, ich behalte dich klein.
Und in den Martial Arts zum Beispiel ist das für jedes Dojo, jetzt japanisch, ein Auftrag, dass der Lehrer, also der Beste, der Top-Shot, der Mächtigste, wenn der ein wirklich guter Lehrer wird, dann bringt er einen oder mehrere von seinen Schülern weiter, als er selber ist. Er ermächtigt die, dass die von ihrem Potenzial her oder warum auch immer noch mächtiger werden. Und das ist dann der ganz grosse Lehrer.
Das finde ich eine super Vorgabe, dass man keine 6er Schüler hat, sondern dann nachher Meister, die besser sind als man selber.
Weil das gibt eine Lineage, eine Tradition, eine Ahnenreihe, wo man raufschauen kann.
In der Geschäftswelt finde ich es einfach, um das zu beobachten. Es gibt doch gewisse Führungspersonen, die stellen immer wieder Leute ein, die schwächer sind wie sie. Und zwar ganz bewusst. Die können nicht vertragen, wenn ihnen jemand das Wasser reichen kann.
Ja.
Mhm. Auch im Vorstellungsgespräch, sobald einer vielleicht so ein bisschen auf Augenhöhe wäre, heisst, den stellen wir nicht an, der sagt dann sowieso nur am Stuhl und das ist ja auch klar, dass der nur will Chef werden und Karriere werden. Da sind ganz viele Ängste damit verbunden. Und wenige gibt es, die sagen, hey, ich brauche einfach den Besten und der muss besser sein als ich und der muss noch andere Fähigkeiten mitbringen als ich, dass wir uns zusammen noch grösser machen können.
Da stelle ich mir einmal mehr 3 Kreise vor und der innerste Kreis, der kleinste, das wäre jetzt so eine Person, ein Chef. Und um sich herum hat er den 2. Kreis, seine Leute, die er direkt und indirekt führen sollte. Und der 3. Kreis wäre die Unternehmung, für die sie alle arbeiten. Das Beispiel, wo du sagst, was sehr häufig ist, da geht es eigentlich nur um ihn im innersten Kreis. Nur.
Das sind ja dann keine Firmeninteressen.
Nein, dann nicht nur missachtet er die, die ihm untergeben sind, anstatt die zu fördern, haltet er die klein oder wählt Unterlegene, was schon mal eine katastrophale Führungsinkompetenz zeigt, sondern eigentlich ist er total firmenschädigend, unternehmensschädigend.
Ich höre von vielen Leuten, die jetzt in einem Bewerbungsprozess sind, die echt den Horror durchmachen. Und zwar sind die Assessments, die Bewerbungsprozesse, die sind so krass. Die müssen von Persönlichkeitstests über Gruppenaufgaben, über ganze Cases, Marktanalysen und Strategiepräsentationen vorbereiten. Die sind etwa viermal dort, müssen alles geben und werden ja nicht bezahlt für das. Und am Schluss, was entscheidet denn? Am Schluss ist doch genau, ob der Vorgesetzte einen will, der gut oder besser ist. Ist denn nicht da am Schluss?
Ja, ich bin selber involviert in so Assessment. Und die Antwort ist ein bisschen mehrschichtig. Das eine ist, wir haben die Qualität, jetzt um nicht zu schimpfen, sondern positiv über das Assessment zu reden, wir haben dort eine Qualität von Kompetenz, die man erwartet. Und zweitens haben wir nach einer Flut von Bewerbern, wenn sich 70 oder 213 bewerben für eine Stelle, dann wird alles so aufgeschraubt, um die auszusieben. Und an dritter Stelle sind wir wieder wie früher. Nehmen wir den oder nehmen wir ihn nicht? Passt er mir oder passt er mir nicht?
Ich musste letztens jemandem sagen, der so sehr konsterniert war, nachdem sie jetzt drittmals Nummer 2 war. Und gefunden hat, ja, Begründung ist immer, ja, es sind zwei ebenwertige Kandidaten, aber wir haben halt nur eine Stelle. Es kommt dann nichts, obwohl sie so viel hat müssen geben. Weißt du, mehr wie einen Tag arbeiten für die Aufgabenstellungen, um das nachher irgendwo gescheit präsentieren, dann habe ich wirklich müssen sagen, hey, mir kommt das ein bisschen vor wie Menschenhandel. Es ist ein Schaulaufen und ein Ausnehmen von diesen Leuten. Die wollen von denen noch Informationen absaugen.
Und Monika, das sind wieder die beiden Zwillinge. Die grosse Masse, was schauen denn die Leute, die wirklich geil drauf sind? Die ganzen Bachelor und Bachelorette und die Dschungelcamp. Und um was geht es dort? Genau um das. Es ist ein einziges Casting. Es geht um Best Topmodel, es geht um Best Showdance. Es ist immer, tausend kommen, einer gewinnt.
Und bei den Bewerbungsgesprächen bin ich auf der Seite von der Monika. Ich finde, dort wird eine Form von Machtmissbrauch gelebt, die ich auch nicht mehr gerechtfertigt finde. Auch in so öffentlichen Institutionen, wo ich es am eigenen Leib oder anderen miterlebt habe, wo ich finde, sagen, was sie wollen. Und dann müssen sie nicht die Zeche die aufwendige Arbeit machen. Ich finde es wirklich sehr respektlos den Fachleuten gegenüber. Ich habe auch schon 3 Präsentationen gemacht.
Ich finde wirklich unfair, jemanden schaffen lassen, der alles gibt dafür und sich einsetzt und Freizeit einsetzt. Also ich sage jetzt, der hätte einen Tag müssen recherchieren, hätte sich das müssen vorbereiten, hätte müssen schauen, wie er denn da präsentiert. Macht das. Und in einer Stunde muss er ja dann da schnell abliefern, weil ja da die mächtigen Typen, die ja dann entscheiden, wer eingestellt wird, die haben ja nicht mehr Zeit. Auch wenn jetzt jemand noch das Ultra-Argument gefunden hat, wird er ja gar nicht mehr angehört, weil Zeit, zack, oder? Wir haben nicht mehr Zeit. Am Schluss könnte man doch jemandem sagen, weißt du, wirkst halt schon ein bisschen unsicher im Vergleich zum anderen Kandidat. Oder wirklich ehrlich da sagen, was sie wahrnehmen, weil dann könnte die Person, wenn sie will, an dem arbeiten oder sagen, da bin halt auch nicht ich, dann wirst du es auch nicht so persönlich nehmen. Dann kannst du sagen, ich bin jetzt halt nicht der Typ, der für einen Staat und sagt, ich bin der 7-Sieg. Ich bin eher der Hintergrundschaffer. Dann braucht es jemand anderes. Ich finde das unfair.
Macht und Gier sind halt wirklich zwei Seiten von der gleichen Medaille. Und wenn du den Leuten das Buffet auftust und die räumen dort einfach ab.
Und lassen es dann stehen auf dem Tisch. Genau, es ist ihnen gleich, wie es dieser Frau oder bei mir, wie es mir geht mit dem. Eben es lange dann zu sagen, ja nein, sie sind zwei die enge Auswahl gekommen, aber
Und die Architekten würden jetzt nur müde lächeln, oder, wenn sie das zuhören würden. Die machen ja monatelang ihre wunderbaren Konstruktionen für nichts. Wenn sie nicht auf Platz 1 kommen. Für nichts.
Ja, es ist das Pitchen, also die Architekturwettbewerb, ja, das ist auch grauenhaft. Und am Schluss werden sie ja dann nachher gleich noch kopiert, weißt du? Oder ihre Ideen subtil fließen gleich noch ein. Einfach für nichts. Und das ist Ausbeutung der Leute, wirklich.
Ja, und was glaubt ihr, wieso ist Macht das Thema beim Mensch, beim Homo sapiens?
Sagst du, weißt das sicher?
Du meinst, ist so eine rhetorische Frage vom Kummerbär?
Sandkörnli.
Nein, Sandkörnli.
Sandkörnli.
Ein Hauch in der Ewigkeit. Ja, wir sind nichts. Wir sind eine Ameise. Ein Reis kommt, patsch, sind wir weg. Wir müssen uns doch irgendwie wichtig fühlen, sonst gibt es uns nicht.
Ein Furz im Wind. Also, genau.
Du paraphrasierst eine Nobelpreisträgerin aus Rumänien, auf Deutsch schreibt
Hertha Müller.
Das Leben ist ein Furz in der Laterne. Ihr wisst ja, was Protuberanzen sind.
Das wissen wir natürlich.
Wenn die Sonne
brüllt.
Ja, genau. Wenn die Sonne spuckt.
Brrr macht sie.
Wenn die Sonne es frittiert die Erde wie ein Erbsli im heißen Öl. Wir sind nichts. Dort ist sicher eine Wurzel.
Dann ist es doch sicher irgendwo auch in der Kindheit. Zu wem kommst du Zugang über und zu wem kommst du nicht Zugang über? Wo wirst du klein gehalten und hast vielleicht das Gefühl, andere werden gefördert? Oder du siehst auch, andere werden gefördert, ich nicht, ich werde klein gehalten.
Das ist dann bereits in einer Gruppe so. Und wir sind schon ein bisschen speziell jetzt im Vergleich zu unseren Hunden oder sonst Tieren, die plumpsen aus der Mutter raus und dann sind sie noch ein bisschen bedürftig. Wenn man da sieht bei den kleinen Antilopen oder Elefanten und auch Rösser, die sind draussen und dann stacken sie schon rum. Aber der Mensch ist sehr komisch. Wir sind ganz lang extrem ausgeliefert, machtlos, hilflos, total ausgeliefert den Eltern oder sonst Erwachsenenfürsorge. Und entwickelt aber doch relativ bald ein Bewusstsein, das anfängt, das alles zu registrieren, die Hilflosigkeit und all die Sachen, die dann kommen. Und dort ist etwas, wo...
Dort kommt es natürlich dann darauf an, lerne ich als Kind, bin ich Teil von einer Gruppe, die mächtig ist, dann muss ich nicht so fest selber, also das Vergnügen am selben kennen und selber und ich und ist weltweit gleich. Es gibt aber Kulturen, wo die Gruppe wichtiger ist als bei uns. Bei uns ist, wir sind sehr egomanisch, egozentrisch, egoistisch unterwegs. Ich ist bei uns wichtig. In anderen Kulturen ist mir wichtiger. Und wenn man Junge in Gruppen reintut, merkt man, wie das mir dann mächtig ist. Ich bin dann eben mehr als ich. Und wenn es gelingt, das Machtleben in einer Gruppe zu leben, dann gibt es dort etwas, das eben grösser ist als ich und wo schöner ist und wo dem Staubkorn, dem Sandkorn etwas entgegensetzen kann. Oder entgegensetzen, wo das aufhebt, weil wir sind ja dann zusammen.
Und du meinst jetzt als Rückschluss, dass du, wenn du in einer grossen Familie aufgewachsen bist oder eine Familie, die ein Wir-Gefühl hat, dass du das eher dort kannst lernen kannst?
Ja, wenn ich in einer Kultur aufwachse, wo die Gruppe wichtiger ist als das Einzelwesen, dass ich lerne, meine Macht für die Gruppe zur Verfügung zu stellen.
Auch wenn es beim Einzelnen bei den Einzelnen bleibt. Es gibt im Tibetischen ein sehr schönes Wort, das heisst Wang.
Jetzt läutet doch auch der Wang.
Mhm, geht sofort.
Der Wang Dong, nimm ihn ab.
Unser erster Gast,
ja.
Leute.
Ja,
jemand ist... schaltet sich zu.
Nein, jetzt drückst du ihn einfach weg, das ist auch Macht.
Ja.
Telefon, das ist doch jetzt wieder so ein typisches Beispiel. Du entscheidest mit einem Klick weg. Wir hätten den jetzt gerne da gehabt.
Eine kleine Machtdemo. Wir können nicht anders als Macht auszuüben. Es ist so. Und gerade jetzt aus dem Psychokuchen geredet, habe ich bitterlich lernen, dass die, die brüllen, viel mehr Macht haben in einer Gruppe als die, die lachen.
Ja, leider. Leider, die Opfer, die rundherum alle schauen müssen.
Die werden getröstet, in den Arm genommen, zügeln die ganze Energie ab, buchen sozusagen gratis die Lehrer für sich.
Auf dem Notfall ist das auch so. Wir haben gesagt, wenn du versorgt werden willst, dann schrei.
Mhm.
Die lachen, die werden noch beschimpft.
Ja.
Aber eben die, die so leiden und über das Leiden da machen, das ist eine Megamacht, die die ja ausüben.
Und ich möchte etwas Positives sagen zur Macht. Zur persönlichen Macht. Nicht zu der Macht, die andere will schädigen. Sondern eine, die Macht hat, in irgendeiner Form mächtig ist. Das ist, bei den Tibetern heisst das Wang. Wang bedeutet, man hat eine Einweihung in etwas. Man wird von einem Lehrer oder von einer Lehrerin in etwas eingeweiht und übt dann das und kann das immer besser. Und die verschiedenen Ermächtigungen, irgendwann muss man doch auf eigenen Füßen stehen, irgendwann muss man doch aufhören, Schüler zu sein, ewiger Student, immer nur der, der bei den anderen aufschaut und nur aufsaugt, das kann es ja nicht sein. Und das ist dann Rangwang, die Selbstermächtigung. Und ich finde, das ist etwas, wo man wirklich, irgendwann muss man sagen, so, jetzt bin ich selber.
Da finde ich auch ganz etwas Wichtiges, erlebe aber im Umfeld, dass das oft auch noch schwierig ist, um dann auch akzeptiert zu werden. Zum Beispiel im Hundesport. Dort gehst du ewig in Kurs und du gehst in Kurs und Kurs und du brauchst die immer wieder, damit du irgendwann einmal gut wirst und vielleicht 10 Jahre in einer spezifischen Sportart nimmst du aktiv Kurs und du lesen und nimmst an Wettbewerb teil. Und dann bist, wenn noch das Team stimmt, der Hund stimmt dazu, dann kannst du durchaus gute Resultate erzielen. Muss nicht immer so sein, brauchst natürlich noch Talent und den Biss und so, aber es ist durchaus möglich. Und wenn dann aber jemand aus dieser Community, der jetzt 10 Jahre lang selber immer Training genommen hat, der investiert hat und die Stunden gezahlt hat und Privatstunden und Kurs, wenn der sich nachher selbstständig macht und sagt, so, ich biete das jetzt auch an, dann gibt es im Fall ein riesiges Murren von dieser ganzen Community. Wieso soll denn gerade die? Da wird dann wie nicht akzeptiert. Da wird dann nie einer aus dieser Community, wo vielleicht etwas später angefangen hat, weißt, 2 Jahre später oder so, sagen, jetzt gehe ich zu deren ins Training. Das braucht mega viel. Sie rennen dann lieber ins Ausland zu einem Trainer, weil der ja jemand ist.
Das ist in der Psychologie also.
Das ist beim Rangwang, gell? Wang bedeutet ja auch, dass ich ein Wissen habe zum Gebiet und mich einschätzen kann. Und bei uns halt durch die Germany's Next Top Model und die Wer ist der Best-Sendungen geht es mehr um zu gewinnen als um zu kennen. Diplome sind bei uns im Moment wichtiger, als dass ich tatsächlich den Inhalt komme. Und das Rangwang funktioniert ja nur, wenn ich den Inhalt komme. Und ab dann schaue ich die Leute nach dem an, die es kennen, und gehe zu denen, die es kennen. Weniger nach Diplom und nach Glanz rundherum, sondern wow, die kommt etwas, was ich nicht kann, kann ich das bei der lernen. Dann wird es eben funktionieren.
Wenn du 3-mal hintereinander Weltmeister wirst, dann wollen alle Leute hinrennen und haben das Gefühl, ja, jetzt muss ich bei dem Weltmeister lernen. Aber vielleicht ist das gar kein Lehrer.
Ja.
Es muss ja nicht ein Weltmeister sein, um ein Top-Lehrer zu sein oder ein Top-Coach zu sein, wo die anderen dann aufbringt. Aber dann gleich auch wieder nicht.
Und Schrebengarten. Ich will meine Schule. Ich will nicht, dass du eine Schule daneben gründest.
Wenig Selbstwert. Ich würde es eigentlich auch wollen, aber mir traut man das ja nicht zu. Den anderen schlecht machen, um sich selber gross zu machen.
Vielleicht ist Macht ein bisschen wie eine Hochzeitstorte. Es sieht sehr attraktiv aus. Es schmeckt gut, wenn es schmeckt, wenn es gut gemacht ist.
Ich will eine mit Marzipanguss.
Und es zieht unglaublich unterschiedliche und verheerend starke Emotionen an. Schon mit dem Messer. Dort ist ja die Scheidung eigentlich schon parat.
Das ist symbolisch. Das hat bis jetzt noch gar niemand gecheckt. Wir sind froh, dass du es uns jetzt erklärst. Der erste Schnitt dort rein.
Und um Ponyhöfe brauchen ihre Weiden nicht. Darum, es können gar nicht zu viele Ponyhöfe auf einem gewissen Gelände sein. Das verteilt sich natürlich.
Mm.
Sonst kann die Herde nicht galoppieren.
Nicht zu viele Ponyhöfe im Kanton und nicht zu viele Pony im Ponyhof.
Mhm.
Also wir sind 3 und
ja, unsere... Genau, wer ist eigentlich unsere Leitstute?
Damit bin ich schon mal draussen.
Ja. das ist doch ein Hübschen. Du kannst dich genau entspannt unter einem Baum stellen, ein bisschen Scharre, Gras essen, nach Äpfel Ausschau halten.
Ja, super. Also,
wir sind jetzt, glaube ich, schon als Trüppli, die extrem schauen, dass dem anderen ein bisschen gut geht. Und manchmal würde es vielleicht ein bisschen spannender sein, zum Zuhören, wenn wir mehr würden das auf unserer Macht beharren.
Ich glaube, wir hätten eine ganz andere, neue Art von Zuhörer, wenn wir uns grausam fetzen würden. Es würde heissen, hey, im Ponyhof, da geht wie ein Massaker wieder ab am Donnerstag. Die drei machen sich fertig, es ist ein reines Vergnügen.
Yes. Ich könnte ein bisschen Wrestling machen. Mm-hmm. Weil ich merke, ich bin wirklich so aufgewachsen, dass man die Macht gerade verdünnen muss. Kaum ist man es verdichtet von «ich will», muss man es verdünnen von «wie ist es für die anderen gut, was wollen wir zusammen?» Und dann darf man es wieder verdichten, aber erst zusammen.
Man hat ja schon festgestellt, Feedback, das wir bekommen haben. Eine Jessica hat uns geschrieben, wie ihr aufgefallen ist, wie wir wirklich extrem gut miteinander umgehen. Im positivsten Sinn gut. Und ich weiss von einem Paul, der gefunden hat, da könnt ihr gerade Händchen heben.
Mhm. Das ist so, ja. Wenn alle immer einer Meinung sind, das bringt ja überhaupt einem nicht weiter.
Eben, wir können so Wrestling-Rollen verteilen.
Aber nächstes Mal sagen wir uns einfach «Sie». Das tut auch schon mal
das eine Regel schieben. Das machen wir. Das gibt eine gewisse
Distanz
und Respekt.
Und dann muss man sich auf eine neue Art durchsetzen. Wie hören?
Sie da aussen, Sie alle können gespannt sein.
Sie, Herr Paul, Sie, Frau Jessica.
Ja. Wir freuen uns auf
das nächste Mal. Redet Pony eigentlich genau? Sind Pony per Sie oder per Du auf dem Hof?
Ja.
Die sagen sich Du.
Meinst du? Und sie haben ihre Machtverhältnisse geregelt und sind dauernd dran, am sie zu justieren. Oh, genau. Wie unsere Hunde.
Jetzt machen wir Schluss und sagen, habt eine gute Woche. Bis nächstes Mal.